Politik mit Links, der Politik-Podcast mit Hilde Mattheis.
Politik mit Links, der Politik-Podcast mit Hilde Mattheis, und ich begrüße eben jene. Hallo Hilde.
Hallo.
Und natürlich begrüßen wir beide auch alle, die uns jetzt zuhören und wahrscheinlich von zu Hause zuhören, denn Deutschland befindet sich mitten in der zweiten Welle der Corona-Pandemie und auch in einem Lockdown. Hilde, erste Frage von mir. In den vergangenen Wochen hat sich Deutschland ja wirklich flächendeckend zu einem Corona-Hotspot entwickelt. Welche Erfahrung hast du in deinem Wahlkreis gemacht? Also wie gehen die Menschen dort mit der schwierigen Situation um?
Ja, lass mich erstmal alle auch begrüßen, die jetzt zu Hause sind und sich an die Abstandsregeln halten, die Maske tragen, die verantwortungsbewusst in dieser Situation umgehen. Und na klar, das ist auch etwas, was sich im Wahlkreis auswirkt. Mir fehlt der direkte Kontakt zu den Menschen. Das geht aber nicht nur mir so, sondern das geht ja allen so. Manchmal möchte man sich, wenn man sich auf der Straße begegnet, auch am liebsten in den Arm nehmen. Das geht alles im Moment nicht. Aber wir alle sind ja vernünftig, halten uns an die Regeln. Und das ist im Moment, auch mit Blick auf Impfen, die einzig wirksame Möglichkeit, den Coronavirus einigermaßen in Schach zu halten. Also müssen wir alle daran mitwirken.
Jetzt gab es ja diese Woche ein großes Thema in den Medien. Am Mittwoch wurde nämlich das Infektionsschutzgesetz beschlossen. Der Name ist ja nunmehr allgemein bekannt, aber kannst du mal kurz erläutern, was genau beinhaltet dieses Gesetz jetzt eigentlich?
Ja, wir haben im dritten Bevölkerungsschutzgesetz schon wieder so einen Titel, der so sperrig klingt, aber es geht darum, dass man in diesem Gesetz und im Infektionsschutzgesetz präziser darstellt, was man eigentlich in pandemischen Zeiten machen darf als Gesetzgeber und vor allen Dingen als Exekutive. Und wir haben ganz klar das eingrenzt und eingenordet und haben gesagt, Leute, ihr dürft nicht alles machen, und haben gesagt, wann ist eine pandemische Lage eigentlich eine pandemische Lage? Die Definition haben wir verabschiedet. Und dann haben wir die Maßnahmen eingegrenzt und haben gesagt, Landesregierungen dürfen nicht alles machen. Die Rechtsverordnungen, wie zum Beispiel Pflicht von Masken tragen, das Schließen von Gaststätten, das Runterfahren im Kulturbereich. Diese Rechtsverordnungen, die ja Ländersache sind, das wollen wir, dass die das gut begründen. Da haben wir keine Lust mehr auf diesen vielstimmigen Chor der letzten Monate. Und darauf, dass das irgendwie so unkoordiniert ist, sondern da wollen wir Transparenz haben und wir wollen eine Begründung haben, weshalb die Länder das verordnen. Und wir wollen, dass das nur 4 Wochen dauert und andauert und danach wieder verlängert werden kann, wenn die Situation entsprechend ist. Aber erstmal müssen sie begründen und erstmal ist es zeitlich befristet. Das ist das eine. Und dann haben wir natürlich auch gesagt, wir wollen die unveräußerlichen Grundrechte besser schützen. Und das haben wir gemacht, indem wir auch in dem 28a, schon wieder so eine technische Begriffssetzung, ich kann es nicht ändern, aber in dem 28a, da steht drin, hey, so eine Verordnung schützt vor allen Dingen auch diese unveräußerlichen Grundrechte wie Versammlungsfreiheit, das Recht auf religiöse, wie soll ich, Ausübung einer religiösen Überzeugung. Das sind Versammlungsrecht, das sind so unveräußerliche Rechte, die haben wir besser geschützt. Viele Dinge haben wir gesetzt und ich sag mal, Impfpflicht wird es nicht geben mit uns. Wir haben eine Berichtspflicht für die Bundesregierung eingefügt. Also mein größtes Problem an dem, was wir da gemacht haben, ist, dass es von vielen Leuten, viele ist übertrieben, das nehme ich zurück, von denen, die da auch demonstriert haben auf der Straße, und ich finde, für Demokratie kann man wirklich trefflich immer demonstrieren, aber die haben das nicht gelesen.
Da knüpft jetzt auch direkt meine nächste Frage an. Und zwar du hast es ja gerade schon angesprochen, also die Kritik war unüberhörbar und ist unüberhörbar. Ne? Und sie kommt ja auch aus den verschiedensten Kreisen, darunter zum Beispiel auch viele JuristInnen, die im Vorfeld Kritik angemeldet haben. Aber jetzt wird es interessant, selbst aus der SPD-Bundestagsfraktion kam Kritik. Und jetzt möchte ich gerne wissen, hattest du selbst auch Kritikpunkte?
Ja, also mehr geht ja immer. Also mehr parlamentarische Beteiligung geht ja immer. Und das ist eigentlich der Hauptgrund, dass man ein paar Begriffe hätte schärfen können, wie zum Beispiel in dem Infektionsschutzgesetz § 5, dass da eine regelmäßige Berichtspflicht, da hätte man sagen können, alle 2 Wochen schriftlicher Bericht der Bundesregierung zum Beispiel. Also ein bisschen präziser fassen können. Aber ich sag mal, wir haben es hingekriegt mit der CDU-CSU, das ist kein einfacher Koalitionspartner und ich will das auch überhaupt nicht als das Nonplusultra verteidigen, das kann man gar nicht, aber auf dem Weg zu mehr Rechtssicherheit und einer klareren Verteidigung von Grundrechten ist das ein wichtiger Schritt gewesen. Mehr geht immer, aber die ersten Schritte sind echt gemacht worden und da finde ich schon, ist die Kritik von Juristinnen und Juristen, ich weiß jetzt nicht, welche du meinst, die haben uns ja in der Anhörung ein paar Sachen nochmal mit auf den Weg gegeben, die haben wir aufgenommen und das ist eigentlich soweit in Ordnung. Also du müsstest jetzt mal sagen, welche Kritik du von den Juristinnen und Juristen meinst.
Na, das war die im Vorfeld, also das war noch...
Ja, das haben wir dann aufgenommen, das heißt, wir haben im Prinzip wirklich mehrere Tage rund um die Uhr fast in irgendwelchen Verhandlungsschleifen das aufgenommen und eingearbeitet, sodass eine Präzisierung da ist, eine höhere Hürde der auch des Schutzes für Grundrechte, eine Präzisierung, eine Begründungspflicht, eine Begrenzung der Verordnungsdauer. Alles das haben wir aufgenommen, ja. Das war schon ziemlich gut, was die uns gesagt haben und das haben wir dann auch gemacht, weil nicht umsonst gibt es hier Anhörungen, sonst könnten wir uns das ja sparen.
Ja, wie du schon sagst, bei 82 Millionen Menschen in diesem Land ist es eigentlich faktisch unmöglich, es allen recht zu machen. Und jetzt haben wir ja auch mitgekriegt, du hast das auf Twitter meiner Meinung nach zu Recht scharf kritisiert. Einige, Betonung liegt auf einige, haben das als legitime Kritik angesehen, das Infektionsschutzgesetz mit dem Ermächtigungsgesetz zu vergleichen.
Ist meine Empörung groß. Mhm. Das ist eine Verhöhnung der Opfer des NS-Regimes, muss ich wirklich sagen, eine richtige Verhöhnung. Weil ich bin über die Straße hier gelaufen und dann hat jemand die Maskenpflicht bei Kindern und Jugendlichen als gleiches Trauma dargestellt, wie es Menschen hätten, die im Zweiten Weltkrieg waren. Zum Beispiel auch. Und dann das mit dem Ermächtigungsgesetz. Man muss sagen, dieser Begriff steht im Gesetz, aber eine juristische Ermächtigung ist eine andere Definition. Und dieser historische Begriff Ermächtigungsgesetz hat eine ganz andere Wortbedeutung.
Hm. So. Ja, da geht es ja diese
Und diese Wortspiele anzustellen, und Grundlagen, ne? Das finde ich eine wirkliche Verhöhnung. Und das ist eine solche, wie soll ich sagen, ein Versuch, klare Forderungen nach Ausbau von Demokratie, alle Haltungen gegen Diktatur umzuwenden für die eigenen Interessen der AfD. Und die Interessen der AfD muss man ganz klar sagen. Und deswegen habe ich ein begrenztes Verständnis für all die, die aus anderen Beweggründen auf der Straße waren, aber sich hinter die AfD-Sympathisanten eingereiht haben. Weil wenn ich mit so einer Demo gehe, dann werde ich auch immer vereinnahmt von den Zielen, die am lautesten schreien, vertreten. Hm. Und dann hilft es dem Esoteriker überhaupt nicht zu sagen, aber die AfD ist nicht meine Partei. Nein, Er marschiert damit. Und deshalb wirklich meine Forderung, hört auf damit. Konzentriert euch darauf, wirklich unsere Demokratie zu verteidigen und nicht denen zum Fraß vorzuwerfen.
Ja, ich, um darauf nochmal kurz zurückzukommen, ich habe das so verstanden, dass es da ein, ich bin da überhaupt nicht versiert in diesem Feld, aber das ist ein natürlich ein Unterschied zwischen dem historischen Begriff des Ermächtigungsgesetzes und dem juristischen Begriff der Ermächtigungsgrundlage.
Das kommt in vielen Gesetzen vor, ermächtigt, wird ermächtigt, ja. Also die Wortbedeutung ist eine völlig andere.
Jetzt ist es aber, wenn man sich Ausschnitte ansieht aus dieser Demonstration gestern, wie du ja auch schon gesagt hast, dass da die, das traumatische Erlebnis, ne, eine Maske tragen zu müssen, mit denen aus, also aus Kriegszeiten und auch aus verglichen wird, dass man manchmal das Gefühl hat, dass für, hier liegt wieder die Betonung auf einige, bei der Debatte, also ohne direkt die Apokalypse oder die ganz große Verschwörung herbeizuziehen, überhaupt gar keine Diskussionsgrundlage mehr gibt. Also woran liegt das, dass so viele immer direkt die ganz große Keule auspacken und quasi...
Es ist nicht die große Keule, weil die könnte man mit der, gegen die könnte man sich ja wehren, sondern es ist ja eine rechte Gesinnung, eine rechtsradikale Gesinnung, die im Moment versucht, das, was an Unsicherheit bei manchen Menschen im Moment existiert, aufgrund dieser Krisensituation Corona, für die eigenen rechtsradikalen politischen Interessen zu nutzen. Das will ich überhaupt nicht mit Keule vergleichen, sondern das ist eine unglaubliche Vereinnahmung von Unsicherheiten, die es im Moment gibt, für die eigenen politischen Ziele. Denn die sitzen ja zum Beispiel im Parlament und wollen nichts anderes als das Parlament zerstören. Das hat man ja auch darin gesehen, dass die Frechheit besessen haben, wirklich auch Attacken auf Kolleginnen und Kollegen zuzulassen am Mittwoch. Und ich muss schon sagen, das hat... In mir wirklich ein Gefühl auch ausgelöst und bei vielen, mit denen ich gesprochen habe, auch, dass wir das erste Mal den Eindruck hatten, hey, wirklich, das ist ein Frontalangriff auf das Parlament und die Demokratie. Und das müssen wir, das dürfen wir nicht zulassen. Das müssen wir als solche nennen und alle auffordern, die aus anderen Beweggründen da mitlaufen, hört auf damit. Bei mir kann man sich jederzeit melden. Kollegen standen am Mittwoch draußen auf der Straße und haben gesagt, Leute, wenn ihr Fragen habt, fragt das jetzt direkt an mich. So. Und ich glaube, dass wir auch als Parlamentarierinnen und Parlamentarier daraus lernen müssen, dass wir einfach auch unsere Ziele und das, was da passiert, viel besser transportieren müssen. Aber ich sag mal, da muss man dann auch bereit sein, das, was gesagt wird, auch aufnehmen zu wollen, ohne von vornherein in seiner Meinung völlig festgelegt zu sein. Also es ist ein Geben und Nehmen auf beiden Seiten. Da sehe ich uns Parlamentarier in der Pflicht, aber auch Demokratinnen und Demokraten in der Pflicht, Argumente aufzunehmen.
Ja, bei der AfD sieht man ja halt eben auch jetzt beim Infektionsschutzgesetz mal wieder sehr, sehr deutlich, das habe ich auch eben mit großer Keule gemeint, die Diskursbeiträge, wenn man so etwas wie Ermächtigungsgesetz, ne, in den Diskurs reinstellt, dann hat das natürlich ein Riesenpotenzial, gewisse Gruppen aufzuhetzen. Wenn Sie jetzt sagen würden, da müssen wir noch ein bisschen nachschärfen, dann hat das nicht so viel Potenzial, halt eben die Leute so zum Kochen zu bringen. Und das interessiert mich jetzt auch, in den Medienberichten hieß es ja, dass AfD-Abgeordnete auch DemonstrantInnen mit quasi in den Bundestag genommen haben, so rechte Influencer zum Beispiel, die dann auch Abgeordnete bedrängt haben sollen. Hast du da was mitgekriegt?
Also ganz direkt, ich habe da das im Nachhinein mitbekommen, weil das natürlich auch eine Information ist, die sich schnell verbreitet. Ich selbst war keine sogenannte Augenzeugin. Aber man konnte es ja dann hinterher auch in Fernsehausschnitten sehen, dass vor allen Dingen Minister Altmaier da attackiert worden ist von so einer rechten Influencerin. Das, finde ich, ist also ein Stil und vor allen Dingen auch ein Rangehen von AfD-Kolleginnen und Kollegen. Das ist ungeheuerlich, weil sie nutzen alle Rechte der Demokratie. Sie nutzen die Möglichkeit der freien Meinungsäußerung. Sie nutzen die Möglichkeit, im Parlament Anträge zu stellen, Reden zu halten, zu erwidern. Ist alles richtig. Aber sie nutzen es als Angriff auf das, was sie im Moment eigentlich in ihrer Meinungsfreiheit schützt. Also, und daran sieht man doch, dass diese Partei AfD nichts anderes im Sinn hat, als diese Demokratie zu zerstören und ihre eigenen ideologischen verblendeten Ansichten dadurch zu bringen. Also mit den Mitteln dieser Demokratie, die Demokratie zerstören zu wollen, dagegen muss man sich wehren.
Ja, das denke ich auch, ganz, ganz klar. Es ist jetzt ein harter Cut, wir müssen jetzt eine scharfe Kurve nehmen, aber es ist ein Thema, das, glaube ich, sehr, sehr wichtig ist, und zwar Thema Pflegekräfte. Pflegekräfte kämpfen weiterhin für anständige Arbeitsbedingungen und faire Löhne, und wir sind jetzt mitten in einer Pandemie, und wir wissen seit Anbeginn der Pandemie, beziehungsweise auch schon vor der Pandemie, das sind Leute, auf die wir im Zweifel oder unsere Lieben angewiesen sind. Und jetzt halt eben in der Pandemie ist es uns noch mal viel deutlicher geworden. Warum müssen diese Leute immer noch für anständige Löhne und Arbeitsbedingungen kämpfen? Also was muss passieren, damit gehandelt wird und diesen Leuten der Respekt, würde ich jetzt mal nennen, der ihnen zusteht, auch zuteil wird?
Ja, also da ist ja schon einiges passiert. Aber natürlich nicht genug. Das ist eine prinzipielle Herangehensweise, genauso wie im gesamten Gesundheitsbereich überhaupt. Wir sehen ja zum Beispiel auch am öffentlichen Gesundheitsdienst, was da alles im Argen liegt. Und wir haben in den letzten Jahren es viel zu sehr, sage ich mal, gewähren lassen, dass der Gesundheitsbereich auch irgendwie so den privaten Investoren überlassen wurde. Das rächt sich jetzt, und vor allen Dingen auch beim Thema Pflegekräfte. Und da sagen ja alle in ihren Reden, der Applaus alleine reicht nicht, wir müssen handeln. Gibt es ja jetzt auch die Notwendigkeit, wird gesehen und unterstützt, der tariflichen Absicherung. Ich finde, wir müssen auch das Thema Arbeitszeitverkürzung bei vollem Lohnausgleich massiv nach vorne bringen. Das ist in meinen Augen der wichtige Beleg, weil es geht nicht nur um Bezahlung, es geht auch um Bezahlung, aber es geht darum, dass die fast 70% der Beschäftigten in dem Bereich, die Teilzeit beschäftigt sind, weil sie es einfach kräftemäßig nicht schaffen, einen Vollzeitjob auszuüben, oder weil der Schichtdienst einfach Familienarbeit unmöglich macht oder so, dass wir denen aber die Entlastung bringen durch Verbesserung der Arbeitsbedingungen. Und da halte ich einen zentralen Punkt, die Arbeitszeitverkürzung. Dann würden nämlich viele aufstocken können, die jetzt Teilzeit arbeiten. Die würden dann nämlich in eine 35-Stunden-Vollzeitwoche locker reingehen können, wenn man dann auch die Möglichkeit eines anderen Schichtbetriebs mit eröffnet. Und das gibt es in anderen europäischen Ländern, dass man im Prinzip Tage hintereinander garantiert arbeitet, ein bisschen länger arbeitet, dann aber dafür 3 oder 2 Tage hintereinander wirklich frei hat. Das hilft den Leuten eigentlich. Und das ist mein Ziel, dass man da die Debatte auch in Richtung Bundestagswahl wieder sehr viel stärker drauflegt.
Mhm.
Darf ich noch was zum ÖGD sagen, weil der liegt mir auch besonders am Herzen. Also wir haben ja die ganze Daseinsvorsorge kaputt gespart. Durch diese Schuldenbremse und das Einhalten der schwarzen Null und so, diese ganzen Monstranzen, die wir vor uns hergetragen haben, das rächt sich jetzt bitter. Eigentlich muss der öffentliche Gesundheitsdienst die dritte Säule im System sein, die nicht der Wirtschaftlichkeit unterworfen ist, sondern da müssen wir richtig investieren. Und jeder Tag zeigt sich doch jetzt in der Corona-Krise, dass der öffentliche Gesundheitsdienst viel mehr leisten sollte, aber nicht kann und die Mitarbeiter quasi auch überm Limit schon arbeiten. Also auch da zeigt sich Daseinsvorsorge, ist nicht nur irgendwie so ein Begriff auf Wolkenkuckucksheim irgendwo da oben und man sagt es halt so runter, sondern das ist Realität. Wir müssen solche Sachen staatlich unterstützen und finanzieren wie den Gesundheitsdienst.
Ganz zum Schluss nochmal ganz kurz. Und zwar, wo du gerade das angesprochen hast mit ÖGD, Gesundheitssystem. Du bist Bundesvorsitzende des Forums Demokratische Linke 21. Ihr habt vor kurzem eine wochenlange Online-Kampagne zum Thema Lobbyismus gemacht.
Die war richtig gut. Da kann man auch jetzt noch reingucken und bei der DL kann man auch noch Mitglied werden. Also diese Lobby-Kampagne war richtig gut, aber jetzt habe ich dich unterbrochen. Entschuldigung, aber ich bin immer noch begeistert.
Ja, die Emotionalität ist da auf jeden Fall. Das braucht sie auch, glaube ich, für so eine Kampagne. Lass mich kurz sammeln. Und zwar zum Thema Gesundheit habt ihr halt eben auch, ich glaube, eine Woche war es. Ne,
wo immer ihr eine Woche zu einem besonderen Thema. Gesundheit war eines dieser Themen.
Finanzen war auch ein Thema und da möchte ich jetzt gerade anknüpfen. Also was ihr da zutage befördert habt, halt eben diese ganzen Skandale und teilweise, was auch jetzt nicht wahnsinnig groß in den Medien war, was ihr da recherchiert habt, da muss man sich doch fragen, wenn die Leute irgendwie das Gefühl haben, dass ein Investmentbanker nur seine, also ich bin jetzt wirklich überspitzt, betont überspitzt, nur seine Lobbygruppe anrufen muss, wenn er mit dem Gesetz nicht zufrieden ist und Millionen anderer Arbeitnehmerinnen, Arbeitnehmer, Pflegekräfte etc. Müssen quasi aufs Beste hoffen, dass da auch so ein Politikverdruss entsteht, der quasi Leute in dieses
Aber jetzt wird es heikel, jetzt müssen wir wirklich sauber argumentieren. Richtig ist, ich finde auch, man muss in diesem Land wieder sehr viel stärker die Mehrheit zu Wort kommen lassen. Und dann ist die Akzeptanz für politische Parteien und Politik, wenn man dieses zu Wort kommen lassen der vielen und Meinung hören der vielen, und Gesetze für die vielen, wenn man das wieder klar zum politischen Programm macht und das zurückdrängt, was sich im Moment zeigt, nämlich dass nur jemand, der richtig viel Geld einsetzt aus der Pharmaindustrie, aus der Rüstungsindustrie, von den Lobbyisten aus der Landwirtschaft, aus der Finanzwirtschaft, dass die nur einfach mal hier so im Büro anklopfen und sagen, ey, ich möchte aber, dass das Gesetz so aussieht und ich zeige mich dann dafür erkenntlich. Wenn dieser Eindruck sich weiter irgendwie verfestigt in der Bevölkerung, dann ist das fatal für unsere Demokratie. Da gebe ich dir recht. Und gegen sowas muss man sich dringendst wehren und dafür haben wir Parlamentarierinnen und Parlamentarier eine Verantwortung und die politischen Parteien natürlich auch. Und ich werbe dafür, dass meine SPD genau in diese Richtung einen Wahlkampf aufbaut, klar zu machen, Leute, wir sind für euch da, für die Allgemeinheit und Gesetze werden zum Nutzen des Großteils der Bevölkerung gemacht und nicht für die paar wenigen, die hier am besten lobbyieren und die das meiste Geld mitbringen.
Hilde, wir sind am Schluss dieses Podcasts für heute. Danke für diese klaren Statements.
Mensch, und ich sage dir, ich bin fast am Ende dieser Woche, die mich wirklich so aufgewühlt hat, weil ich den Eindruck habe, die Situation in der Corona-Krise darf sich nicht weiter zuspitzen zu einer Krise der Demokratie und ich will nicht, dass die, die draußen auf der Straße am lautesten schreien, zu den Zerstörern der Demokratie werden. Das will ich nicht. Und dafür müssen wir eigentlich uns unterhaken und sagen, ey, die Corona-Krise fordert uns alle, wir müssen da alle Abstand halten, wir müssen da alle eine starke Solidarität zeigen, aber so ein paar wenige, die das politisch für sich ausnutzen wollen, denen müssen wir das Stoppschild zeigen.
Das war doch, glaube ich, ein gutes, starkes Schlusswort. Hilde, danke für deine Zeit.
Sehr gerne.
An alle Zuhörerinnen und Zuhörer da draußen, vielen Dank fürs Einschalten und weiterhin passt auf euch auf, passt aufeinander auf, haltet Abstand. Danke, bis zum nächsten Mal.